Herzlich willkommen zur Kunstpause,
deinem Interview-Podcast zur Psychologie von Auszeit. Wir sind
Maria Bansen
und Lina Krämer und wir freuen uns, dass du dabei bist.
In der Kunstpause widmen wir uns bewusst der Zeit zwischen High-Performance und Rampensau.
Im Gespräch mit spannenden Expertinnen und Experten aus Kunst, Bühne, TV fragen wir, wie geht Auszeit? Was machen wir mit dieser Zeit und was macht diese Zeit mit uns?
Na, neugierig?
Darfst du sein.
Für unsere neue Folge waren wir bei Andreas Bonga zu Gast, Schauspieler, Sänger und Songwriter. Es geht um die Dualität des Seins, Identität und Schaffensprozesse als Künstler, welcher Laden Andy und seinem Leben am nächsten kommt und vor allem um die Farbe Grün. Du möchtest sehen, was es damit auf sich hat? Dann schau dir das Gespräch einfach auf YouTube an. Und jetzt viel Spaß bei der Kunstpause.
Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Kunstpause, dem Interview-Channel zur Psychologie von Auszeit. Und wir begrüßen heute unseren neuen spannenden Interviewgast Andreas Andy Bongard.
Yay.
Schön, dass du da bist.
Hi. Schön, dass ihr da seid.
Wir sind bei dir. Dazu kommen wir aber gleich. dazu kommen wir gleich. Vielen Dank für diesen kleinen Link. Bei uns ist es Tradition, dass in der Kunstpause zu Beginn unser Interviewgast sich selbst vorstellen darf und soll. Und zwar mit allen Freiheiten, die das Format der Kunstpause so möglich macht. Und genau das ist jetzt deins. Stage is yours. Wer bist du?
Ich bin überhaupt nicht vorbereitet darauf. Ich hätte mir vorher ein paar Worte zurechtlegen sollen. Ich bin Andreas Bongard, wie du schon gesagt hast. Ich bin Sänger und Schauspieler. Mhm. Ich mache gerade mein eigenes Musikprojekt mit eigenen Songs. Ich habe gerade meine erste Single veröffentlicht und habe eine EP aufgenommen, die im Herbst-Winter erscheint. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, womit ich mich so auch sehr beschäftigt habe während der Kunstpause.
Deiner Kunstpause.
Genau.
Spannend. Klingt nach vielen, vielen Projekten. Ich denke gleich so 5000 Fragen gleichzeitig im Kopf. Aber lass uns mal damit starten, wo wir gerade sind. Einige hören uns ja, nur in Anführungszeichen. Uns gibt es ja als Interview-YouTube-Channel, aber eben auch als Podcast. Und gerade für diejenigen, die uns jetzt gerade nicht sehen können, wo wir sind, beschreib doch mal kurz, wo wir sind und warum wir auch genau hier sind.
Also wir sind jetzt gerade in dem grünen Zimmer meiner Wohnung. Die Wände sind alle grün. Erstmal von vorne angefangen. Mhm. Das ist so ein bisschen mein Arbeitszimmer, wo ich quasi arbeite. Mhm. Und ich finde es ganz wichtig, dass ich immer so Arbeit räumlich und zeitlich trenne. Also ich ziehe mich gerne in so einen Raum zurück, wenn ich weiß, ich muss jetzt arbeiten. Und gerade so, wenn man so freie Sachen macht und sich so selber organisieren muss, hilft mir das ungemein, einfach einen Raum zu haben, wo ich weiß, das ist der Raum, in dem ich arbeite und das ist die Zeit, in der ich arbeite. Weil sonst verliere ich mich total schnell in super vielen Sachen und mache noch irgendwas in der Wohnung oder keine Ahnung. Mhm. Dann steht der Fernseher da und man macht auch noch mal irgendwie rein und bleibt noch an einer Netflix-Serie kleben, die man gerade geguckt hat oder so. Mhm. Und warum habe ich jetzt eigentlich grün gesagt? Ach so, ja, weil die Leute uns hören und das nicht sehen. Mhm. Aber zu dem Grün gibt es eine Geschichte. Und zwar, ich war mal, ich habe 2 Jahre in New York studiert und da gelebt. Und ich war da mal übergangsweise in einem Zimmer. Man mietet da ja immer ein Zimmer in New York, also man lebt ja in New York in WGs. Und mein Zimmer in New York hatte genau diese Wandfarbe. Und ich fand das so eine geile grüne Farbe. Mhm. Und ich habe so lange gesucht nach so einer Wandfarbe hier, als ich mein Zimmer streichen wollte. Und dann habe ich in New York meinen Mitbewohner gefragt, welche Farbe das ist. Mhm. Und hat mir den Farbencode gegeben. Und ich habe tatsächlich das Zimmer genauso gestrichen, wie das Zimmer in New York war. Deswegen sage ich, es ist das grüne Zimmer. Ist es nicht schön? Was sagst du?
Ich finde es großartig. Tatsächlich ist Grün Petrol ja auch so meine Lieblingsfarbe. Als hätte ich es geahnt.
Das ist so lustig, weil irgendwie, ich habe immer das Gefühl, in Deutschland haben die Leute immer so ein bisschen Schiss vor so bolder Farbe. Also weil ich einfach mal so in den Farbtopf greifen und so eine Wand mal dunkel streichen. Mhm. Oder ein Zimmer komplett dunkel streichen. Und das fand ich irgendwie so cool. Mhm. Und tatsächlich gibt es mir auch so ein bisschen, macht es so ein cozy Gefühl. Und ich bin dann so, ja, irgendwie hilft es mir tatsächlich auch so ein bisschen, mich zu konzentrieren. Das ist lustig, ich habe da noch nie drüber, jetzt reden wir hier sofort über die Psychologie meines Arbeitszimmers. Aber schau. Ja,
die Welt ist voller Polaritäten.
Das Grün hat noch eine andere Bedeutung.
Und wir sind in der Kunstpause und wir sprechen über Arbeit. Das ist ja häufig auch sehr, das hängt ja sehr stark miteinander zusammen, auch wenn es manchmal ganz weit voneinander entfernt sein kann. Aber wenn wir bei der Farbe hier sind und gerade auch bei dem Raum, was macht denn dieser Raum mit dir? Also wie wirkt der auch auf dich? Und vielleicht, wie wirkt der auch auf dein Wirken?
Ja, also wie ich halt schon so sagte, ich finde immer so dunkle Farben haben irgendwie, viele Leute haben ja immer so Angst, dass so ein Raum dann so klein wird und eng wird. Bei mir ist es tatsächlich genau umgekehrt, dass ich das Gefühl habe, so ein dunkler Raum gibt mir irgendwie so Grenzen, also ich sehe das Ende nicht vom Raum und es gibt mir so eine Weite eigentlich. Tatsächlich finde ich das auch ganz inspirierend. Und auf der einen Seite wirkt es irgendwie gemütlich. Also ich habe das Gefühl, da ist so ein Raum, der mich schützt. Ist eigentlich so ein, boah krass, ein geschützter Raum, so wie es sein soll. Es ist ein geschützter Raum irgendwie. Und das ist wirklich so ein bisschen das Gefühl, was ich auch habe. Dass das so ein, so ein geschützter Raum ist, in dem ich auch mal 2 Stunden hier auf dem Sofa sitzen kann und es passiert einfach gar nichts, weil ich mich vielleicht über mich selber ärgere, weil ich nichts hinbekomme oder gerade keine Idee habe oder einen Knoten im Kopf habe oder irgendwie so und dann kommt es wieder. Mhm. Also tatsächlich habe ich hier Stunden und Stunden gewälzt, um ja Sachen auf mich wirken zu lassen, nachzudenken und dann wird so ein Raum natürlich echt so ein bisschen so ein Wegbegleiter eigentlich. Also schon wichtig, finde ich. Dass man sich da auch einen Raum schafft, in dem man sich wohlfühlt und wo der Rahmen abgesteckt ist, klingt so blöd, aber weißt du so?
Also Grenzen haben, Raum abstecken, um Weite zu erfahren, du hast von Inspiration auch gesprochen?
Ja, für mich ist es eigentlich eher der Schutz, also das Gefühl, das ist so das Gefühl zu haben, das ist ein Raum, in dem ich geschützt bin, in dem ich vor allem scheitern darf und Fehler machen darf und es kriegt auch erstmal keiner mit und ich kann Sachen aufschreiben, manchmal mache ich überall Post-its an die Wand mit Ideen und reiße sie dann wieder weg und es sieht dann zwischendurch auch mal aus wie im Schweinestall hier, ja. Also es darf dann auch mal Chaos sein und das brauche ich irgendwie, um die ganzen Ideen, die irgendwie da sind, manchmal so zu ordnen und in so eine Richtung zu bringen. Ja, also die Weite, das ist jetzt auf die Wandfarbe bezogen, das finde ich irgendwie interessant, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, dass so eine Farbe ja auch inspiriert irgendwie. Und für mich ist so eine dunkle Farbe, wenn ich jetzt da hingucke und jetzt guckt zum Beispiel der Schatten da weiß ich irgendwie nicht so, wo endet, also du siehst nicht so genau das Ende irgendwie und es geht irgendwie immer weiter und das finde ich irgendwie ganz cool, als wenn ich gegen so eine plane weiße Wand gucke, wo ich sofort sehe, okay, da ist die Begrenzung und so. Und es ist jetzt auch kein riesengroßer Raum. Also finde ich, macht es das für mich tatsächlich eher weiter, geschützt und weit, als dass es den Raum kleiner macht. Herzlich willkommen in einer Ausgabe der Interior Design Show von Andreas Bongert für Künstler und kreative Räume.
Ja, aber also in der Psychologie oder in einigen Arten auch der Psychologie spricht man ja auch so von Wirkungsräumen, also Räume wirken, die haben natürlich auch eine Wirkung auf dich, aber man kann ja auch mit Räumen etwas bewirken, gerade so wie du das jetzt auch beschreibst, so dieses Geschützte, dieses doch etwas Kleinere hier, tatsächlich musste ich gerade so ein bisschen intrauterin denken, also die Assoziation hatte ich einfach gerade ganz spontan und gerade wenn es darum geht, auch für dich hier was zu ordnen oder auch zu erschaffen, ja, dann ist es ja vielleicht gar nicht so weit. Aber das war jetzt so meine Assoziation.
Ja, vielleicht hat es mich auch ein bisschen an New York erinnert, muss ich auch sagen, weil ich natürlich da viele Zeit meines kreativen, also es hat mich natürlich wahnsinnig geprägt, da zu leben und viele meiner künstlerischen Ansichten sind da natürlich geboren worden, würde ich jetzt nicht sagen, aber geprägt worden. Auf jeden Fall bin ich schon sehr geprägt von Amerika irgendwie und das hat natürlich so auch eine gewisse Optik, ne? Und eine gewisse
Haptik scheinbar, ja, auch du.
Irgendwie ist es auch so ein. Ja. Irgendjemand war sogar neulich hier und kam rein und meinte so, oh, it's the American Room oder so, weil mein Zeugnis hängt tatsächlich da. Schade, das kann man jetzt nicht sehen. Also meine Masterurkunde von der NYU. Ganz stolz, NYU Pride. Wie man das irgendwie so...
Das fangen wir jetzt auch nochmal bildlich an.
Ja, sehr gut, sehr gut. Das ist irgendwie so lustig. Nee, aber tatsächlich ist das ja in also ich weiß nicht, hast du dir jemals dein Diplomzeugnis oder so aufgehängt oder so? Was würde man ja bei uns nicht machen. Und die Amis machen das halt. Man hängt einfach voller Stolz, kauft man sich diesen Rahmen mit dem fetten Uni-Emblem, den ich tatsächlich mir auch für teures Geld habe anschicken lassen, weil er nur da reinpasst, aufs amerikanische Format. Und ja.
Ja, also um deine Frage zu beantworten, meine Uni-Diplom nicht. Aber ich habe ein Diplom oder eine Urkunde vom Jakobsweg, da bekommt man ja auch.
Ach cool.
Kompostelle, genau. Die habe ich tatsächlich auch bei mir zu stehen. Das ist jetzt ganz großartiges Deutsch, aber ja, die habe ich da zu stehen. Und auch eine Medaille, die ich mal über den Tanz erreicht habe. Also von daher, ja, so ein paar Auszeichnungen. Schon aus dem Studium steht bei mir eine dicke, fette Masterarbeit.
Ah, siehst du, also doch.
Also
im
das
Schrank,
ja.
Oder hängt die?
Ja, die steht so im Bücherregal. Es ist ein riesiges, fettes Teil. Das war auch eine Mammutaufgabe.
Ja, glaube ich dir.
Ich sage mal ganz gut, die sieht ein bisschen aus wie die Bibel. Das ist einfach so fett. Aber die steht schon da, aber jetzt kein Unidiplom. Das nicht. Nee.
Ja, das steht da.
Ja.
Und es wartet noch darauf, aufgehängt zu werden. Tatsächlich. Habe ich immer so ein bisschen Schiss, weil ich glaube, in der Wand sind ganz viele Wasserrohre und ich habe schon mal eine Stromleitung hier angebohrt, deswegen habe ich so ein bisschen Schiss, da jetzt irgendwie hier rein zu, weil Wasser wäre ein bisschen problematischer.
Ja, also erstmal noch Gratulation zu diesem tollen Diplom.
Vielen Dank.
Ja.
Es sieht auf jeden Fall gut aus. Die Arbeit hat sich gelohnt, dieser Bilderrahmen.
Schön.
Sieht schön altmodisch vintage-mäßig aus.
Du hast vorhin angesprochen, verbringst hier auch sehr viel Zeit, liegst mal auf der Couch, denkst nach oder mal 2 Stunden machst du gar nichts. Wann war denn das zuletzt so und wie war das? Nimm uns mal da gern so ein bisschen mit, wie das so für dich war.
Ja, also zuletzt war das... Also ich habe gerade meine erste Single veröffentlicht und davor war natürlich die Phase sehr... Dadurch, dass es auch meine erste Single ist, musste ich natürlich viel mehr in Vorbereitung gehen, als ich das jetzt für die zweite Single zum Beispiel wieder machen muss. Und dadurch war, man sieht das immer so von außen oder selbst ich habe das immer früher halt immer so von außen gesehen und man sieht diese Sachen und denkt so, ja, es sind ja eigentlich so Kleinigkeiten, ne? Also das ist dann manchmal schon so der Instagram-Post, den du dann morgen machen musst, ist dann schon manchmal so das Problem, aber ist schon das Thema, wo du dann manchmal einen halben Tag drüber nachdenkst, weil du natürlich überlegst, okay, wie baue ich das natürlich jetzt auf über die nächsten Wochen oder so. Also das sind manchmal wirklich so Kleinigkeiten, die dann alle auf der Liste stehen, ja, so das kurze Video, das kleine, dann die Akustik-Version, dann muss ich noch da anrufen und dann auch checken, wo kann ich das aufnehmen und mit dem Fotografen sprechen und mit dem Kameramann sprechen und diese Sachen. Und ich habe einfach auch gemerkt, dass ganz viel Zeit für mich drauf geht bei, und das ist was ich wirklich ein bisschen unterschätzt habe und was ich für mich rausgefunden habe, dass ich auch einfach ganz viel Zeit brauche, um Sachen einfach mal sacken zu lassen. Also ich muss auch einfach mal, es ist nicht einfach nur so, dass ich dann ganz knallhart mein eigener Businessmann sein kann. Das könnte ich, wenn du jetzt sagen würdest, hey, ich will eine CD veröffentlichen, kannst du mit mir irgendwie, kannst du für mich das erledigen? Und dann mache ich mir Gedanken, klar, wir machen das und machen das und das und sollen so aussehen und das wollen wir erzählen und so. Und als ich jetzt aber selber sozusagen mein eigener Manager auch war, habe ich auch gemerkt, okay, ich brauche auch manchmal diese 2 Stunden mehr, weil ich auch einfach noch nicht die Entscheidung weiß, weil ich es einfach noch nicht vom... Und das ist was mir halt sehr wichtig war und immer ist auch, dass die Sachen mit dem Gefühl einfach stimmen und dass ich Sachen rausbringe oder dass ich hinter den Sachen auch stehe, die ich mache. Das möchte ich einfach so tun. Und da hat es für mich jetzt, braucht es manchmal auch einfach länger, diese, diese Zeit sich zu nehmen, um zu sagen, okay, das ist jetzt wirklich das, das möchte ich machen, das möchte ich sagen und da stehe ich dahinter und so ist die Sache für mich rund. Das ist irgendwie eine unbeschreibbare Zeit, in der man sich natürlich auch total verlieren kann. Also man kann natürlich auch manchmal so denken, also natürlich denke ich auch oft, boah, Andreas, mach's dir jetzt nicht so kompliziert, ja, es ist nur ein, ja, Instagram-Post oder irgendwie sowas oder es ist nur das und oft ist es aber so, dass ja, trotzdem ist es, es ist ja, es geht ja um mich, ja, also es ist ja wirklich meine Sache, die ich mache und es geht sehr viel Zeit, oder auch als wir die Platte aufgenommen haben natürlich, ich krieg eine, wir haben was Neues probiert zum Beispiel, ein neues Instrument kam dazu und mein Produzent schickt mir das und sagt, gib mir mal schnell eine Rückmeldung. Mhm. Und ich kann manchmal einfach nicht innerhalb von einer halben Stunde diese Rückmeldung geben, weil ich sage, klingt ganz cool. Das andere klingt auch cool. Weiß ich nicht. Ich muss auch manchmal eine Nacht drüber schlafen. Und das ist dann, wo ich dann manchmal auch hier sozusagen ganz oft sitze und mir Sachen anhöre und einfach nur nichts denke oder sehr viel denke und dann gucke, was, bis dann sozusagen der Moment auch da ist, wo ich sagen kann, ich glaube, das ist jetzt mal ein Weg, den ich gehen sollte damit. Also das braucht viel, viel Zeit. Also das habe ich für mich schon gemerkt, dass ich auch, dass sobald ich mich dann da auch aufmache, weil ich quasi ja, also Kunst hat ja auch wahnsinnig viel mit Aufmachen zu tun oder immer mit Aufmachen zu tun, immer was zeigen von dem, was in uns innen ist, sozusagen von unserem Inneren preiszugeben. Und das geht nicht von heute auf morgen. Also so einfach ist es dann nicht.
Ja. Dann lass uns das mal wirklich an einem konkreten Beispiel machen. Also wann warst du in genau diesem Prozess? Was war die Situation? Und was ist dann in dir passiert? Also als würden wir so jetzt mal reinschlüpfen können und so in Zeitlupe.
Schwierig, da waren echt so viele Momente. Ich muss kurz überlegen. Also ganz spontan fällt mir jetzt einfach nur ein Moment ein, als wir überlegt haben, für meine kommende Single jetzt zum Beispiel, hatten wir die Idee oder ich hatte die Idee zu sagen, ich höre da irgendwie eine Geige, also ich höre da irgendwie so eine Blues-Fiddle, so eine, kennst du die, diese bei so Country-Songs oder so, wo die so so eine Geige halt. Und irgendwie fand ich das cool. Und dann habe ich das, hatte ich eine tolle Geigerin gefunden und die hat das für mich eingespielt und sie hat mir das geschickt und dann haben wir darüber halt diskutiert. Ich habe es meinem Musikproduzenten geschickt und wir haben uns das angehört zusammen und haben es draufgelegt. Also das war dann während Corona lief das dann auch einfach so oder generell läuft es so, dass dann oft die MusikerInnen das einspielen und schicken dir die Spur zu und du legst es dann in den Song rein. Und dann wusste ich nicht, okay, passt das jetzt noch eigentlich zum Gesamtprodukt sozusagen? Also du hörst, ne, ich sag schon wieder Gesamtprodukt, aber wenn man sowas macht, muss man natürlich auch so ein bisschen daran denken. Also es ist ja am Ende des Tages auch ein Produkt und eine Platte und du möchtest ja, dass Leute das irgendwie hören, aber trotzdem möchtest du nicht verloren gehen in einem Markt, weißt du, ich meine, dass du jetzt nur noch Sachen machst und denkst, ja, okay, das muss, also soll ja schon so sein, wie du es willst. Und das war dann wirklich so ein Moment, wo ich dann dachte, passt das jetzt oder passt das nicht oder entfremdet es dann auch? Und es hat mich dann habe ich das angehört, liegen gelassen, mal wieder angehört und dann irgendwann tatsächlich die Entscheidung getroffen, dass wir es rausgeschmissen haben. Also das war dann einfach mal aufgenommen und gemacht. Und ich habe dann, obwohl es sehr schön klang, aber ich habe dann doch auch entschieden, dass es nicht ganz so dazu passt, weil plötzlich hat es dann eine theatrale Ausdrucksweise irgendwie, die ich da nicht drin haben wollte. Also das ist jetzt so ein konkretes Beispiel mal. Und alleine das ist ja jetzt was man rein theoretisch in einer Stunde sozusagen entscheiden könnte. Man könnte jetzt wirklich das an und sagen, nee, passt nicht. Aber manchmal sind die Sachen halt nicht so offensichtlich, weil die Farbe an Möglichkeiten, oder die Farbpalette an Möglichkeiten ist halt manchmal sehr groß. Gerade wenn es ja auch darum geht, was Eigenes zu machen und was es noch gar nicht gab, musst du ja auch an den Punkt kommen, wo du definierst, okay, das ist jetzt meins und das gehört jetzt in meinen Farbkasten und oder das möchte ich jetzt in meinem Farbkasten drin haben oder auch nicht.
Ich versuche gerade noch ein bisschen genauer zu verstehen, was dich da in diesen inneren Konflikt ja eigentlich gebracht hat. Also was da in dir gerungen hat.
Also es ist natürlich eine Geschmacksfrage, glaube ich. Also es ist natürlich so, ist das eine, also gefällt mir das jetzt oder gefällt mir das nicht? Ich glaube, das ist eigentlich das, ja. Weil die eine Schraube, die du drehst, kann halt wahnsinnig viel bewirken. Das kann halt sofort, hat was eine ganz andere Wirkung.
Was denn? Was war es denn in dem konkreten Fall?
In dem konkreten Fall war dann der Song plötzlich, es hat den Song plötzlich irgendwie es hat den Song in der Stilistik plötzlich irgendwie verändert. Es war plötzlich wirklich ein Country-Song. Es hat mich sehr an Country-Blues erinnert. Und es hatte eine gewisse, es hatte eine ganz andere Erzählweise. Es hat auch ein bisschen den Groove rausgenommen, tatsächlich. Und es war weniger groovig in dem Moment und mehr geschichtenerzählerisch. Und für den Song wollte ich aber eher was haben, wo die Geschichte über den Groove erzählt wird, zum Beispiel. Und das sind zwei total mögliche Arten, das zu machen. Und da muss man einfach dann entscheiden, welcher gefällt mir jetzt einfach besser und welche passt besser ins gesamte Paket.
Und ich verstehe jetzt gerade Country Groove, sagst du, hatte es dann.
Ja.
Bedeutet auch Country Groove bist du nicht?
Ja, genau.
Aber was ist Country Groove? Also was?
ja,
also
genau.
Aber siehst du, was bist du nicht?
Genau,
sozusagen.
Genau. Und das sind die. Genau, das ist halt dann die Frage, mit der man sich dann oder mit der ich mich dann sehr lange beschäftigt habe, auch auf diesem Sofa, mit der ich mich dann auch sehr lange einfach beschäftigt habe. Das ist übrigens relativ neu.
Das wäre nicht nötig gewesen.
Genau.
Das wäre nicht nötig.
Wäre nicht nötig gewesen. Habe ich extra für euch gekauft. Genau, das sind halt eben dann so, das sind genau dann diese Fragen. Und plötzlich wird so ein extra Instrument, eine komplette Hinterfragung deiner kompletten künstlerischen Ausdrucksweise sozusagen. Weil du sagst, bin ich das? Passt das jetzt? Passt das in das Erste, was ich jetzt machen möchte? Oder ist es an der Stelle sogar auch egal, ob es passt oder nicht? Also natürlich habe ich auch Entscheidungen getroffen, wo ich sagte, ja, ist anders, aber ist mir egal. Will ich so, bin ich so. Und Punkt, ja. Also
künstlerische Ausdrucksweise und auch eigentlich ja der künstlerischen, mal in Klammern gesetzt,
genau.
Identität.
Genau.
Also der eigenen Identität, was davon die künstlerische ist und was dann nochmal die dahinter, oder nochmal ein anderes Thema oder eins, das sich ergänzt. Aber wenn wir, ich bleib da jetzt nochmal.
Bleib mal
Bei diesem Country-Thema.
Ich hätte nicht gedacht,
was ist denn,
dass die nochmal zur Sprache kommen.
Was verbindest du denn mit Country? Also, ja, assoziierst
Country ist toll. Ich finde Country super. Ich finde, Country ist so eine, ist ja irgendwie erstmal wahnsinnig tolles Storytelling auf ganz simple Art und Weise auch. Also die Country-Songs sind ja schon immer sehr strukturiert. Strophe, Refrain, Bridge, Strophe oder Bridge, Refrain. Aber haben trotzdem in ihrer Einfachheit unglaublich berührend, können die auch sein. Und unglaublich, die können auch schnell kitschig sein, kommt drauf an, wie es instrumentiert ist, aber die können auch einfach so simpel und so berührend sein und so eine tolle Geschichte erzählen, auch wenn man den gleichen Refrain dreimal im Song hört, aber das tut dem Ganzen überhaupt gar keinen Abbruch. Und das finde ich schon wirklich toll. In dem Fall war es jetzt aber dadurch, dass das ein bisschen so ein Uptempo-Song hatte es dann auch tatsächlich für mich so ein bisschen so einen theatralen Aspekt. Und ich wollte für diese Platte, die ich jetzt mache, auch ein bisschen weg vom Theatralen tatsächlich. Und das war eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich möchte Musik machen, die nicht Handlungen vorantreibt, so wie das, was man im Musical oder so macht, was ich ja viel gemacht habe auch. Sondern ich wollte einfach Musik machen, wo das Gefühl erstmal im Vordergrund steht. Wo in dem Moment, ich sage immer, so ein Song ist wie so eine Gefühlsinsel, eine dreiminütige Gefühlsinsel, wo man in dem Moment so hinreist. Und dass man in diesem Gefühl für 3 Minuten einfach auflebt. Und da das ist ein Unterschied, ob ich dann wirklich nur eine Geschichte, also nicht, also das heißt nur, eine Geschichte erzählt man ja auch mit viel Gefühl, mhm. aber es ist ein Unterschied, ob ich die Augen zumache und in dem Gefühl bin und das, dem musikalischen Boden schaffe, um das Gefühl zu erzählen oder das Gefühl zu durchleben, mhm. oder ob ich erzähle, mir ist das passiert und mir ist das passiert und dann war es das und so. Mhm. Und da hatte dann diese, diese Geige zum Beispiel, hat irgendwie diesen Touch da reingebracht, dass es dann plötzlich, habe ich diesen Song so auf der Theaterbühne gesehen. Mhm. Und das war dann so, es war dann so eine Szene in dem Moment. Mhm. Es war weg, es ging auch weg von allem, was ich bisher aufgenommen hatte. Mhm. Und dann war das plötzlich so ganz außenstehend war das. Und ja, das war es eigentlich, dass es woanders gestanden hat. Und plötzlich war, ich habe das wirklich wie so eine Szene gesehen, aber mhm. es war nicht eigentlich der rote Faden und die Spur, die ich bis dahin gefahren bin. Mhm. Mit dem Rest der Platte.
So ein Ausflug.
Ja.
Eine andere Abfahrt.
Ja, genau. Mhm. Und das ist natürlich was, was man so auch als Schauspieler irgendwie, was ja so ein bisschen in unserer Natur unseres Berufes, in der Natur unseres Berufes liegt, mhm. dass wir immer auch in andere Welten eintauchen, in andere Rollen, in andere mhm. Geschichten und uns verwandeln. Und hier ging es wirklich darum, sich nicht zu verwandeln, sondern eher im Gegenteil was zu finden, obwohl ich auch der Meinung bin, und alle SchauspielerInnen wissen das, mhm. Es geht immer darum, so nah wie möglich an dich selber anzuknüpfen oder so persönlich wie möglich diese Rolle zu gestalten, die man spielt. Aber es ging jetzt hier bei der Musik ganz besonders darum, auch eine musikalische, persönliche Identität zu finden, mhm. wo ich gerade erst am Anfang stehe auf dieser Reise. Also da kommt noch, das soll noch viel weiter wachsen auch, ne? Und noch viel weiter gehen. Mhm. Aber es ging eben, wie gesagt, darum, nicht jetzt darum, auch verschiedene Stilistiken zu bedienen oder zu beherrschen, sondern wirklich eine persönliche Nische oder eine persönliche Richtung oder Ausdrucksform zu finden.
Mhm. Dieser Weg, du hast es schon angesprochen, der ist ja bei dir noch recht neu,
mhm.
dass du vom Musical-Bereich in die Musik, die kreative Musikschöpfung
geht. Das habe ich neulich schon mal gehört beim Radio-Interview. Jetzt machen sie auch Musik.
Ja, aber das habe ich jetzt so nicht formuliert.
Nein, ich weiß. Aber es ist so interessant. Es ist echt interessant, weil die Leute immer...
Was stößt dir daran auf? Oder wo sagst du so, was ist daran jetzt...
Nee, mir stößt ja gar nichts auf. Es ist, aber es ist lustig, weil man oft hört, als wenn man Musical macht, mhm. das ist auch ein bisschen ein Problem,
mhm.
In Deutschland, tatsächlich nur in Deutschland, das mhm. habe ich in Amerika so nicht erlebt, mhm. dass wenn man sagt, ah, okay, ach, du bist Musicaldarsteller, ach so, Schauspieler bist du auch. Also das ist so ein Vorurteil, was dir natürlich sehr oft begegnet, muss man sagen, dass dir mhm. erstmal unterstellt wird, dass du kein wirklicher Schauspieler bist, sondern eigentlich ein singendes, tanzendes, bisschen spielendes Etwas.
Tatsächlich, so, ja. Das überrascht mich jetzt wirklich. Also weil Musical und Bühne sind ja auch Rollen, da werden Figuren, da werden Geschichten erzählt.
Ja, ja,
also das ist ja
genau.
Natürlich genau, so muss das so ja mit Leben gefüllt werden. Und
Fall,
damit ja auch mit Schauspiel und mit Rolle.
Ja.
Bin ich jetzt echt überrascht.
Also es ist interessant, dass die Assoziation Musical mit Gesang und Tanz begegnet mir viel öfter als die Assoziation, du bist Sänger und Schauspieler.
Ah, okay.
Sondern vielmehr so, du bist dann ein Tänzer, kannst du auch tanzen und so, was ich nicht so gut kann. Naja. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe schon lange nicht mehr getanzt. Es war ja jetzt auch Corona.
Okay.
Aber ich kann.
Während Corona lässt es sich aber ganz großartig tanzen. Also, das kann ich jetzt aus meinem eigenen.
Zu Hause?
Ja. Improvisation.
Soll ich vielleicht mal öfter machen. Aber du bist ja Tänzerin, von daher.
Da, wo man sich zu Hause fühlt. Aber mir ging es jetzt ja eigentlich, oder so wie ich dich verstanden hatte, ging es ja jetzt um den kreativ-schöpferischen Prozess, der jetzt eine größere Rolle in deinem Leben bekommt. So habe ich dich verstanden.
Genau.
Und was ich mich frage, wie kam es denn dazu?
Ich habe einfach gemerkt, dass mir wichtig wird oder immer wichtiger wurde, dass ich auch Wege kreiere, mit denen ich meine eigenen Geschichten erzählen kann. Und dass es mir immer wichtiger wurde, auch was Neues zu kreieren, was ich wirklich mein eigenes nennen kann und was es so auch vorher noch nicht gab. Also es ist ja so, wenn du irgendwie also jetzt zum Beispiel die Theaterproduktion oder Musicalproduktion, die ich gemacht habe, das ist natürlich ja immer Material, was es vorher schon gab, sozusagen. Und was du, dein Job ist natürlich, das so authentisch wie möglich und so persönlich wie möglich darzustellen, aber es ist nichts Neues in dem Sinne. Und das ist bei mir einfach so ein Bedürfnis geworden, dass ich gemerkt habe, ich möchte da einfach und auch meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Weil es natürlich dann doch was anderes ist, ob ich sag das jetzt mal ganz überspitzt, ob du jetzt quasi einen Job ausübst, weil deine Aufgabe ist jetzt, sie müssen diese Rolle spielen, ja, oder mein Job ist es, oder es ist gar nicht mein Job, aber es ist einfach, oder ich sage jetzt einfach, ich mache jetzt einfach mal das, was ich finde und nach außen tragen möchte. Das sind jetzt, da ist natürlich der Rahmen, die Auswahlmöglichkeit viel kleiner auf der Musicalbühne zum Beispiel. Also das ist natürlich, es ist ja immer auch eine Ensemblearbeit und ein Gesamtwerk, was da läuft. Und der Regisseur oder die Regisseurin hat eine Vision und so. Und das ist natürlich hier bei mir auch eine Zusammenarbeit. Ich mache das ja nicht alles alleine, da sind ja auch Leute dran. Aber es war mir einfach wichtig, was Eigenes zu machen und was Eigenes zu erzählen. Und da auch mir auch so die Möglichkeit zu geben, da auf so eine Reise zu gehen. Das heißt ja auch gar nicht, dass ich jetzt gar nicht mehr spielen möchte. Also im Gegenteil sogar. Aber wichtig war mir das einfach als Ergänzung für mein Künstlerherz sozusagen. Was natürlich, das muss man auch ehrlicherweise einfach mal sagen, wenn du so viele Vorstellungen spielst und du spielst 8 Shows die Woche, ist es nicht immer das Künstlerherz, was da befriedigt wird. Das ist einfach auch ein Job, ja.
Abarbeiten.
So, ja, das klingt so. Also ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, abarbeiten zu sagen, aber ich weiß genau, was du meinst. Man fühlt sich manchmal so, aber es ist mir zum Beispiel. Ich kann aber jetzt auch nicht sagen, dass ich bis jetzt einmal auf der Bühne stand, das kann ich wirklich sagen, auch wenn ich teilweise 300 Vorstellungen im Jahr gespielt habe, ich habe wirklich auch immer versucht, an dem Tag, was da war, zu nutzen und meine beste Leistung zu geben, ja. Die ist natürlich mal so und das ist normal, ja. Man hat diese Schwankungen sozusagen und hoffentlich hat man einen künstlerischen Leiter, der irgendwie dich da durchträgt und irgendwie dir auch hilft dabei, neue Impulse zu setzen, dass du eine Rolle wieder frischer angehen kannst. Meistens hatte ich auch das Glück, dass das der Fall war. Ist es aber trotzdem so, dass, genau, und ich habe das, also in dem Moment, du versuchst das ja jeden Tag ja schon. Also jeden Tag suche ich mir dann immer was das Ganze wieder frisch macht und in dem Moment halt eben ist. Aber es lässt sich nicht von der Hand weisen, dass das jetzt die 280. Vorstellung ist, die du diese Rolle spielst, ja. Und auch wenn jeden Tag etwas anders ist, weil mehr oder weniger Leute im Publikum sitzen oder du mit anderen Kolleginnen spielst oder so, ist es trotzdem einfach die 281. Vorstellung. Und da tut es dann ganz gut, auch mal zu sagen, okay, lass mal wieder zurück zu den Basics gehen und mal ein paar Songs aufnehmen. So. Und mal gucken, was da sonst noch eigentlich so in dir schlummert. So. Das hilft, glaube ich, beiden Teilen sozusagen. Ne?
Ja, es ist ja so, es klingt nach so einem Entdecken. Also in dich schauen und gucken, was gibt's da noch? Was ist vielleicht angelegt, aber was ist auch noch ganz klein in dir? Also an Kreativität, an Gedanken, vielleicht auch an Botschaften. Ja. Für mich hat Kunst auch immer ganz viel mit Ausdruck auch zu tun. Auszudrücken, was ist in mir? So. Oder mich auch auszudrücken. Ja, voll. Und vielleicht eine Kerze oder eine kleine Taschenlampe mal so hinzuhalten und zu gucken, was ist da eigentlich noch. Dennoch, für diesen Weg, den du jetzt eingeschlagen hast, aus einem, soweit ich es weiß, doch sehr etablierten schon und gesettelten Musical-Darsteller, sondern auf einen neuen Weg zu gehen, einen etwas anderen, könnte ich mir vorstellen, dass da auch eine gute Portion Mut Gebrauchtes oder dass es die einfach auch braucht. Wie siehst du das?
Genau so. Ja. auf jeden Fall hat es viel Mut gebraucht. Braucht also, und natürlich ist das, ich habe da natürlich sehr viel drüber nachgedacht und was mache ich jetzt? Oder beziehungsweise auch ganz bewusst tatsächlich Anfragen auch abgesagt, ohne zu wissen, was eigentlich kommt. Weil eben dieser Wunsch und das Bedürfnis, nochmal meinen Horizont zu erweitern, künstlerisch, einfach sehr, sehr groß war. Oder ich möchte zum Beispiel auch super gerne drehen, also Filme, Serien, also vor der Kamera stehen als Schauspieler. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich jetzt sehr lange gepflegt habe, sozusagen. Und ich habe viele Kurse gemacht, Weiterbildungen, Workshops und mich da sehr mein Demo-Band erstellt und diese Sachen. Und das war zum Beispiel auch etwas, was lange auf sich hat jetzt warten müssen, weil ich halt auch immer unter Vertrag war. Und wenn dadurch, dass das so eine andere Welt ist, die sehr kurzfristig ist, wenn ich da eben eine Anfrage bekomme, und das ist auch ein, zwei Mal passiert, wo ich dann sagen muss, ja, danke, ich muss mal ganz kurz ins Büro und fragen, ob ich da Urlaub kriegen kann. Nee, du kannst keinen Urlaub kriegen, ja. Dann ist das auch überhaupt nicht möglich. Also ich musste mir wirklich auch ganz bewusst sagen, für die Sachen, die ich wirklich machen möchte noch, muss ich jetzt wirklich ganz kurz pausieren mit dem Musical, weil sonst oder was heißt ganz kurz pausieren? Ich muss jetzt einfach pausieren, um zu gucken, um neue Wege entstehen zu lassen. Und das hat schon Mut gekostet, auf jeden Fall. Aber es kostet immer Mut. Also es kostet auch von Anfang an, also allein den Job zu machen, kostet ja Mut. Ja. Also ich komme jetzt auch nicht aus einer Familie, wo die Mutter schon Schauspielerin war und der Vater war auch Schauspieler oder bin jetzt nicht in einer Stadt groß geworden, wo irgendwie alle jungen Kinder halt schon beim Pfefferkörner mitspielen oder irgendwie in der Serie mitspielen. Also diese Möglichkeiten gab es einfach nicht. Ja. Ich habe zwar eine tolle Theatergruppe gehabt bei mir zu Hause, in der ich immer gespielt habe als Kind, aber trotzdem dann mit 18 sozusagen zu sagen, ich gehe jetzt da aus dieser doch behüteten Welt raus oder aus der Welt raus, wo eigentlich 80% der Leute einen anderen Weg einschlagen, einen sichereren Weg und einen Weg, den sie kennen einfach. Das ist ja überhaupt nicht abzuwerten, aber es ist nun mal so, hat an der Stelle schon auch Mut gekostet. Und das ist dann auch da habe ich dann jetzt auch so gedacht, na schau, das hat sich damals auch ausgezahlt und du hast es auch gemacht. Und ich glaube auch, wenn man diesen mutigen Weg nicht mehr sucht und den nicht mehr gehen will, stimmt auch schon mal irgendwas nicht. Also ich glaube, man ist diesem Mut immer ausgesetzt und muss sich diesen Challenges auch immer stellen, wenn man das möchte, natürlich. Also es gibt ja auch Leute, die sind damit auch zufrieden, das ist auch voll okay. Es gibt auch Leute, die lieben das, 10 Jahre lang die gleiche Rolle zu spielen. Vollkommen in Ordnung. So, und es ist immer eine Entscheidung von, wo stehe ich gerade im Leben und was kann ich machen und was nicht. Aber ich glaube, wenn man aufhört, also für mich weiß ich, wenn ich aufhöre, mutig zu sein und mich meinen Ängsten und meinen Ängsten auch zu stellen, das ist ja eine Angst, die da ist. Ja. Eine Angst, was mache ich dann danach und was ist, wenn ich jetzt was aufgebe, was gut funktioniert, wie gehen die Leute auch damit um? Kann ich wieder zurückkommen oder so, ne? Oder verliere ich den Anschluss? Das sind ja alles Fragen, die sich irgendwie, die sich auch stellen. So. Und ich weiß für mich, wenn ich das nicht immer wieder mache dann und mich dahin auch untersuche, bleibe ich stehen. Und dann wird der Job auch irgendwann wirklich zum Job und dann stimmt was nicht. Und ich möchte da einfach frisch bleiben, lebendig bleiben und was Neues entdecken. Und da muss ich mich auch herausfordern, das zu machen.
Dieser Mut, von dem du jetzt gesprochen hast, den es so sehr braucht, den es vor allem jetzt für dich auch immer wieder braucht, um diese Lebendigkeit zu spüren. Was denkst du, woher kommt der bei dir ursprünglich? Du hast von einer behüteten Familie gesprochen. Diesen Initialmut, den hat es ja gebraucht, um wegzugehen. Wo kommt der her?
Ja, es ist interessant. Ich glaube, dass Für mich war tatsächlich, ich bin ja auch über die Musik zum Schauspiel gekommen und Musik war für mich immer so die Möglichkeit, in meine ganz eigenen Gefühlswelten einzutauchen, in meine ganz eigenen Gefühlswelten und so. Das war immer so der Platz, wo es auch okay war zu fühlen und wo meine Gefühle irgendwie Recht hatten und Raum bekommen haben, wo die da sein durften. Und deswegen, also es klingt wahnsinnig kitschig, ne? Aber es ist tatsächlich so, dass das dann auch so ein bisschen der Anker irgendwie war oder irgendwie so dieser Moment, das hat mir auch ein unglaubliches Vertrauen geschenkt, glaube ich, in mich selber. Und das war das, wo ich wusste, das ist so ein Wegbegleiter, der irgendwie an meiner Seite ist. Und den lasse ich auch nicht einfach so da stehen. Der soll mit mir gehen. Und der geht nur mit mir, wenn ich den Mut habe, den auch mitzunehmen und mit dem zu gehen. Mhm. Und das war so, das ist eigentlich so ein inneres, tatsächlich wie so ein inneres Grundvertrauen in die Kunst. Wow, klingt wirklich wahnsinnig kitschig, aber es ist wirklich wie so ein inneres Grundvertrauen in dieses Künstlersein, wo mir irgendwann auch immer so eine Stimme gesagt hat, mach das. Das ist, was du machen möchtest. Das ist, was du, wo du glücklich sein möchtest mit. Und da habe ich, glaube ich, relativ schnell schon erkannt, dass der Mut da eine große Rolle spielt und dass ich den auch aufbringen muss.
Also die Musik für dich als so ein innerer Anker, so etwas, da kann ich mich ausdrücken, da kann ich sein, wie ich bin, da bin ich okay, so wie ich bin. Und wenn ich die mitnehmen kann, dann ist das wie, als hätte ich zum Beispiel Mom and Dad. Die du ja hattest.
Ja.
Okay, das freut mich sehr zu hören. Aber die habe ich dann immer nochmal also mitzunehmen, sozusagen, wie so ein.
Ja, voll. Also es ist wirklich so. Es ist tatsächlich, und das ist auch wieder so ein, um auch nochmal auf deine Frage von eben zurückzukommen, einfach, das ist auch so ein Punkt und so ein Gefühl, wo ich wieder auch hin zurück wollte. Also ich wollte auch wieder zurück in diese Momente, wo ich erinnere mich halt noch total gut daran, wie ich zu Hause halt dann am Klavier saß und habe gespielt. Und ich habe zum Beispiel eine Riesenliebe zu so Schubert-Liedern gehabt und Schumann. Ich hatte leider keinen Klavierlehrer, der das gefördert hat, aber das war so ein bisschen schade, weil ich glaube, ich hätte auch Pianist werden können, wenn ich richtig hart gearbeitet hätte. Aber ich hatte auf jeden Fall eine Musikalität zu spielen. Und was wollte ich jetzt sagen? Genau, und ich erinnere mich halt auch noch sehr gut an diese Momente, wo dann in dem Moment auch einfach alles gut war. Also wo ich die Augen zumache und ich singe und ich spiele und dann auch beim Theaterspielen war das dann auch so, das war dann wirklich dieses vollkommen Unbeschwerte als Kind auf der Bühne stehen und es ist alles gut. Und natürlich spielst du, du hast noch kein Handwerk und du hast keine Ausbildung oder irgendwas, aber du stehst auf der Bühne und du genießt es einfach, voll in deinen Gefühlen irgendwie aufzuleben. Und man, je älter man wird und man macht, je mehr dann im Leben dazukommt und du musst dein Geld damit verdienen und das sind alles natürlich auch Punkte, die dir begegnen im Leben und die dich auch prägen und die auch die deine Haltung zu den Dingen auch ändern. Und das sind natürlich auch nochmal, das ist auch ein ganz anderer Batzen an Schwierigkeiten auch sozusagen, der dann da auch für dich da sozusagen auf dich wartet. Da habe ich einfach, wollte ich auch, das war auch der Grund, eigene Musik jetzt zu machen, weil das auch so ein Punkt war, wo ich gesagt habe, ich möchte auch wieder dahin an diesen Punkt, wie das sich als Kind sozusagen auch anfühlt. So das innere, auch andocken ans innere Kind, ja, oder an den inneren Künstler, der da immer da war und sich um nichts Gedanken macht und einfach macht.
Du hast davon eben gesprochen, dass es immer wieder auch Momente und Phasen gab, Erlebnisse womöglich, die so die innere Haltung verändert haben. Gerade auch, wenn es dann darum geht, dass es am Ende auch ein Berufsmodell ist.
Mhm.
So, und was war so ein entscheidender Moment oder vielleicht war es auch ein Prozess, wo so ein Turning Point in deiner Haltung sich gezeigt hat oder wo das passiert ist?
Du meinst so ein Turning Point, wo ich entschieden oder im Künstlerleben schon selber oder bevor ich das angefangen habe?
Wie du magst.
Aus der Jugend oder so. Ja, da gibt es mehrere Turning Pointe. Also ich habe zum Beispiel im letzten Jahr, also auch mal, ich hatte zum Beispiel sehr, sehr viele Vorstellungen gespielt im En-Suite-Bereich. Und da gab es natürlich auch am Ende eine Phase, wo ich auch ein bisschen müde war oder mein Körper einfach so ein bisschen Reaktionen gezeigt hat und ich dann plötzlich auch so gemerkt habe, okay, krass, also es ist schon echt viel. Und ich habe das auch so, weil ich das auch alles immer so gerne gemacht habe, ja, und auch mit voller Lust,
Inbrunst,
ja, sozusagen. Aber es ist ja wirklich so dieses, ich bin halt auch ganz oft umgezogen und habe so auf meine Koffer geparkt und eine neue Wohnung gesucht und dann da eingezogen und dann die Vorstellungen gespielt und neue Stadt und so. Und diese ganzen Sachen, dass ich das vielleicht auch gar nicht mehr so wirklich gemerkt habe, was da eigentlich gerade läuft. Das muss man ja auch alles erstmal mal checken. Ja? Man geht ja, der Tag, es ist ja auch nicht so, dass du dann den ganzen Tag dich zusammen zu Hause, also du hast ja wirklich jeden Tag, es ist ja nicht so, dass du den ganzen Tag frei hast und den ganzen Tag noch irgendwie was machst und abends gehst du ins Theater, machst du deine Vorstellung und so. Also so läuft es ja auch nicht. Du sparst ja irgendwie auch deine Kräfte und irgendwie ist dein ganzes Leben, dreht sich ja nur noch in diesem Karussell von dem Job ja auch. Ne? Und die Wochenenden sind eh dahin, weil man teilweise zweimal am Tag spielt und so. Und das war dann auch so ein Punkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt ist so ein Punkt da, wo du ganz bewusst sagen musst, kurz Pause machen, um einen neuen Weg sozusagen einschlagen zu können, um nochmal zu gucken, was da einfach passiert. Also ich hatte das so oder so, dachte ich, tut mir das gut in dem Moment, einfach zu sagen, nochmal was machen, was ein bisschen abseits davon ist, was mir auch nochmal neue Energie auch nochmal gibt dazu. Das war auch so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, dass es auch wichtig da einfach ist, auf mich zu hören, ja, und meine, ja, auf mich zu hören. Punkt.
Und diese Pause, wie sah die dann aus? Was ist passiert? Was ist vielleicht auch einfach nicht passiert?
Ich habe erstmal die Zeit genommen, eine Pause zu machen. Also eine Pause,
okay.
Pause. Das war auch, also ein paar Monate. Ja, also einfach mal Pause im Sinne von, ich mache jetzt mal Pause.
Mhm.
Ich war in einer Ayurveda-Kur. genau, ich war im Urlaub und ich habe Pause gemacht. So. Und dann hatten wir die Aufnahmen für meine CD zum Beispiel, aber auch schon vor Corona im Kasten. Also es war ja alles schon lang geplant, bevor Corona überhaupt kam.
Mhm.
Deswegen hat mir das tatsächlich ein bisschen zugespielt jetzt gerade so, dass eh alles auf Pause war und ich die Zeit dann hatte, weil wir uns dann halt auch sehr rasch dann wieder auch in die Post-Production gestürzt haben für die Platte. Und dann war dann auch schon der Zeitplan auch wieder relativ gut gefüllt mit Arbeit, ne, so.
Okay, das klingt jetzt gerade so ein bisschen wie die Pause angesprochen, kurz mal überspulen. So, lass uns mal bei der Pause bleiben.
Ja.
Ayurveda-Kur. Was?
Ich wollte das unbedingt mal machen.
Was hast du da gemacht?
Ich wollte das unbedingt machen. Ich wollte, ich war da auf Sri Lanka und man macht dann, die Stellen, man wird da halt komplett, also erstmal wird man so eindefiniert. Ayurveda läuft mit so Typen, also verschiedene Typen und man stellt die Ernährung komplett um und ist dann einmal da komplett da, so zum, wo man sich wirklich nur da mit sich beschäftigt oder einfach so zum Entspannen und Entgiften und diese Sachen. macht man da. Das war dann auch relativ spontan. Ich habe das eine Woche vorher gebucht und bin eine Woche später nach Sri Lanka geflogen, weil ich da ein Angebot hatte. Mhm. Und das war im Februar vor Corona, März. Also mhm. Ja, war ich nochmal eben 2 Wochen da.
Wie bist du auf die Idee gekommen? Oder wer hat dir davon erzählt? Wer hat dich inspiriert?
Ich habe das mal gehört, dass das gut sein soll. Wer hat mir das erzählt? Ich glaube, mehrere Freunde haben mir das tatsächlich erzählt und sehr positiv davon gesprochen. Mhm. Und ich wollte auch einfach mal nach Sri Lanka, weil ich das irgendwie eine spannende Insel finde. Mhm. Und dann bin ich dahin.
Mhm. Mhm. Und gab es denn mal eine Pause, die eher so eine Zwangspause war? Weil wir haben jetzt viel von Momenten gesprochen, wo du dich dann auch bewusst dafür entschieden hast, auch dafür entscheiden konntest. Am Ende könnte man ja sagen, das ist auch ein Stück weit Luxusvariante.
Ja, stimmt. Das muss man auch ganz klar sagen, dass ich dafür auch dankbar bin, dass das auch überhaupt so immer so gelaufen ist, dass ich dann auch mal sagen kann, hey, das passt jetzt auch mal ein halbes Jahr mal für mich, mich mal auf mich zu konzentrieren oder es passt auch einen anderen Weg einzuschlagen. Es gibt ja auch es ist ja auch bei vielen Leuten auch gar nicht möglich, weil es natürlich immer das Rad, also es muss ja immer weiterlaufen auch, ne? Und der Schornstein muss qualmen, hat mein Schauspieler auch immer gesagt.
Mhm. Also, ja.
Gab es mal eine Zwangspause? Mhm. Nee, es gab eigentlich nie eine Zwangspause. Es gab einmal eine Sache, dass ich in New York war. Am Ende meiner Zeit in New York hatte ich eine Verletzung am Fuß. Die ist tatsächlich auf der Bühne passiert. Und ich musste operiert werden. Und ich hatte nach meinem Abschluss ein Angebot für eine Rolle, eine kleine Mini-Produktion in New York, die für mich aber wahnsinnig viel bedeutet hat, weil ich so dachte, boah, wie geil, in New York beim Fringe Festival irgendwie eine Rolle zu spielen. Und ich war bei dem Casting, habe das bekommen und das war so geil in dem Moment, weil ich dachte so, Mann, ey, das ist so ein Traum. Also es war auch noch nicht mal irgendwie Off-Broadway, sondern es war einfach nur so eine Sache in der freien Szene in New York. Und das musste ich aber dann leider absagen, weil ich tatsächlich nach Deutschland musste, mich operieren lassen, weil ich im Herbst, also wirklich ein paar Monate später, hier in Deutschland mein erstes Engagement angefangen hatte. Und da musste ich dann ganz schnell meine Koffer packen und nach Deutschland zurück für die OP an meinem Fuß. Das war dann so, das war eigentlich das erste Mal, wo ich so wirklich eine Zwangspause, so wenn man das so nennen kann, also von ein paar Monaten machen musste und wirklich mal was absagen musste. Aber sonst.
Und wie war das?
Gab es keine Zwangspausen.
Wie war das? Also Thema Verletzungen. Ich arbeite ja auch recht viel im Sport, komme ja aus dem Tanz und aus dem Sport. Da sind Verletzungen, sehr krass und sehr schlimm auch häufig. Mhm. Also nicht nur von der Verletzungsart, sondern was das dann einfach auch für die Laufbahn bedeutet, fürs regelmäßige Training und so weiter. Wie war denn das bei dir?
Das war nur eine kleine Sache am Fuß und die musste einfach, da hat sich am Knochen was verändert und das musste einfach weg am Sesambein. Du kennst dich wahrscheinlich aus. Das ist so quasi der kleine Mini-Knochen, wenn du springst, und der ist dann so ein bisschen zertrümmert gewesen. Und es gibt tatsächlich Leute, die können damit leben, ihr ganzes Leben lang mit einem zertrümmerten Sesambein. Und ich hätte es, glaube ich, auch gekonnt. Ich habe es ein bisschen aus einer Panik, was heißt aus einer Panik heraus? Ich habe viele Ärzte dann getroffen und ich hatte einfach wahnsinnig Angst, dass die Schmerzen in meinem ersten Job dann so groß werden, dass ich entschieden habe in dem Moment, ich lasse diese OP machen. Heute hinterfrage ich das so ein bisschen, weil die Schmerzen sind immer noch da manchmal, trotz der OP, weil man natürlich jetzt irgendwie auf vernarbtem Gewebe rumläuft. Mhm. Genau, also so, das hat sich dann aber, ich konnte dann alles machen und laufen und es hatte dann relativ schnell geheilt und das musste halt auch alles ganz schnell gehen. Also das war dann wirklich so, in 4 Monaten war ich dann auch wieder auf den Beinen und habe dann auch wieder gespielt.
Okay, klingt jetzt recht easy?
War relativ easy, war jetzt kein großer Einschnitt in meinem Leben. Aber es war so ein bisschen blöd, weil Ich habe damals schon lange mit der Entscheidung gehadert, nach New York zu verlassen, weil ich, ich hatte ein Arbeitsvisum nach meinem Studium in New York und ich hätte das sehr gerne genutzt und ich hätte gerne, eigentlich damals schon gerne noch ein Jahr mir nach meinem Studium Zeit gegeben, um in New York so das Leben der Schauspieler zu leben, sprich Job an der Bar, morgens um 6 an der Schlange anstehen, Auditions machen. Ich hätte es gerne einfach nochmal ein Jahr gemacht und mir die Möglichkeit gegeben, was zu entdecken. Und ich hatte auch eine Agentur, hätte ich haben können und dann hätte man einfach probiert. Das wäre, hat alles nichts zu bedeuten gehabt. Aber es war dann schon schade für mich, dass ich dann die Zelte da doch so spontan abbrechen musste. Ich hätte gerne noch ein bisschen da verbracht, mit vorgegebenem Zeitrahmen aber. Also ich hätte schon auch gesagt, ein Jahr und dann Bestandsaufnahme und gucken, ob nach Deutschland oder da bleiben.
Okay, da hat dann also doch Vorsicht und womöglich Weitsicht überwogen im Gegensatz zum Mut, von dem wir vorhin gesprochen haben.
Ja, ist interessant, ne? Weil die Vorsicht und die Weitsicht ist schon auch ein ganz großer Teil von mir. Also ich bin schon jemand, der auch sehr vorausschauend Sachen plant und kalkuliert und auch die Vernunft da sozusagen, die ist schon auch immer sehr präsent. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier immer sitze und mache immer nur, was will ich und nein und fange Sachen an und höre mit Sachen auf. Das ist so auch nicht ganz mein Naturell, das muss ich jetzt auch sagen. Das sind schon immer auch die, aber das ist zum Beispiel das Ding, dass ich auch gemerkt habe, okay, diese eine Komponente in mir war vielleicht sehr aktiv in den letzten Jahren und jetzt möchte ich auch die andere ein bisschen aktiver werden lassen. Ja.
Ich finde es gerade ganz interessant. Wir haben zum Beginn des Interviews von Dualitäten gesprochen. Und jetzt, wo wir so langsam Richtung Ende kommen, schließt sich das und wir kriegen es so ein bisschen auch auf deine Persönlichkeit, ne? Dieser Mut und diese Weitsicht, wie das sich ergänzen kann und wo es sich dann manchmal aber natürlich auch ganz großartig blockieren kann oder sich womöglich im Weg steht. Und du hast jetzt eben von deinem Naturell gesprochen und ich würde mal so die Frage nach deinem Naturell gern zum Abschluss mal in ein anderes Bild bringen wollen, beziehungsweise dich gerne einladen, das mal in ein anderes Bild zu bringen. Und zwar mit der Frage, wenn du ein Laden wärst, was für ein Laden wärst du?
Was für ein Laden?
Oh Gott. Jetzt mal ganz.
Oh Gott.
Nimm dir ruhig Zeit.
Das ist aber schwierig. Was wäre ich für ein Laden? Meinst du wirklich, was für ein Produkt ich verkaufen würde? Oder was für eine Art?
Was für ein Laden wärst du? Das ist ja ein sehr plainer Begriff.
Ich denke mal laut, okay?
Mach
also,
mal bitte.
Ich wäre nicht ein ganz großer Laden. Ich wäre eher ein kleiner, intimer Laden. in der Größe von einem, ein bisschen größer als ein Tante-Emma-Laden, aber so ein bisschen überschaubarer Laden, ich weiß überhaupt nicht, was man da kaufen würde, aber es wäre irgendwie so eine Mischung aus handgemachtem und trotzdem qualitativ hochwertigen Produkten. Also es wären jetzt nicht die selber gemalten Ostereier, die ich da verkaufen würde, sondern es wären schon Sachen, die Leute gut gebrauchen können, aber die trotzdem auch, die man gerne anfasst, die man gerne benutzt und die irgendwie noch ein bisschen was Eigenes und Persönliches in sich haben. So, jetzt frag mich nicht, was das ist, ob das jetzt Taschen oder Schuhe oder was ich kaufen würde oder ob das, was für ein Laden wäre ich? Also ich könnte mir tatsächlich ja auch vorstellen, irgendwann mal so ein Coaching-Studio aufzumachen. Also es ist natürlich, Unterrichten ist auch ein Teil von mir. Also ich gebe zum Beispiel Gesangsunterricht viel. Und das ist zum Beispiel auch sowas, was ich überhaupt nicht mache aus Plan B oder so. Es gibt ja viele, die das auch machen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen das machen. Aber das ist bei mir eigentlich eher sowas, was ich super gerne mache. Also ich liebe das, Leuten zu helfen, weiterzuhelfen und es ist auch eine wahnsinnig kreative Arbeit, so in einer Stunde mit einer Person an etwas zu arbeiten, einem Stück oder so und da eine Herangehensweise zu finden, die für diese Person passt. Und es kann halt wahnsinnig kreativ sein. Mhm. Also ich will damit nur sagen, um auf den Laden zu sprechen zu kommen, ist mir, glaube ich, immer der Kontakt zum Kunden sehr, sehr wichtig.
Okay, also das heißt, du wärst selbst der Verkäufer?
Genau.
Okay, okay.
Mhm. Ich wäre auf jeden Fall selber der Verkäufer. Mhm. Vielleicht würde man jemand einspringen. Mhm. Aber ich wäre auf jeden Fall selbst der Verkäufer.
Für und die nächste ayurvedische Kur.
Für die nächste ayurvedische Kur. Ich glaube, so ein Crack bin ich dann doch nicht mit dem Ayurveda. Aber,
ach so, okay.
Aber dass ich dann... Aber ein bisschen allumfassend. Also es muss immer schon so eine gute Balance haben. Also ich würde schon auch gucken, dass die Produkte alle irgendwie... dass die alle fair produziert sind und so, aber das ist trotzdem, also es wäre eine gute, es wäre eine, also wenn wir jetzt von einem Laden reden, nicht vom Coaching-Studio natürlich. Also ich bin da immer so, ich mag schon so ein bisschen die ganzheitliche Sicht auf die Sachen, ohne dabei zu sehr abzudriften. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen was für meine Persönlichkeit auch so ein bisschen steht eigentlich. Also was wir eben gesagt haben, so dieser, der Vernünftige und der Zielstrebige sozusagen und der Kreative, der seinem Gefühl traut und den Mut aufbringen muss, die laufen eigentlich beide immer parallel. Mhm. Und das hat mich, da habe ich tatsächlich auch ein bisschen gebraucht für, um das zu verstehen, dass eigentlich genau das meine Qualität ist und dass das ist, was ich nutzen möchte und wozu ich auch stehen möchte und dass das so auch dass das so auch dass das einfach so tatsächlich meine Persönlichkeit einfach ist. So. Und das kann man nicht abstreiten irgendwie. Also.
Wir bleiben mal noch, oder lass uns mal noch mal kurz bei dem Laden bleiben. Das, was du jetzt beschrieben hast, sind ja schon auch moralisch sehr ansprechende Werte am Ende.
Ja.
Die dir da wichtig sind und die ein sehr hohes Ideal auch verkörpern können. Welche Schattenseiten könnten in dem Laden trotzdem auch noch zum Ausdruck kommen?
In einem Laden?
In dem Laden, den du jetzt schon angefangen hast zu beschreiben, wo wir noch nicht so genau wissen, in welche Richtung es geht, aber wir haben die Dualitäten ja angesprochen.
Also du meinst, was in dem Laden auch nicht so gut funktionieren würde?
Oder? Ja, oder was an dem so...
Der könnte auch manchmal chaotisch sein. Mhm. Der könnte auch manchmal planlos sein oder manchmal... Der kann auch mal unaufgeräumt sein. Der kann auch mal unaufgeräumt sein und sehr speziell auf den Laden bezogen, auf den Laden übersetzt, wäre das wahrscheinlich so das Erste, was den Kunden auffallen würde, dass es dann vielleicht auch mal, die Quittung nicht ganz richtig ausgestellt ist, weil ich irgendwie vergessen habe, die fortlaufenden Nummern oder so weiterzuführen oder da nicht jemand ist, der mir das irgendwie organisiert.
Okay, also die Steuer schlägt die Hände über den Kopf zu.
Ja, genau.
Okay.
Bis jetzt hat sie das tatsächlich noch nicht gemacht, aber ich habe ja eine gute Steuerberaterin, die Gott sei Dank in das Chaos von meiner Steuererklärung Ordnung reinbringt.
Weißt du, welche Assoziation ich habe?
Sag mal, das interessiert mich.
Ein Plattenladen.
Ein Plattenladen ist gar nicht so verkehrt. Ein Plattenladen. Ist interessant, weil mein Vater hatte ja eine Straßenbaufirma. Mhm. Und natürlich war das dann ja auch lange so ein Thema, ob ich das übernehmen werde oder ob ich da einsteigen möchte. Das war auch so eine bewusste Entscheidung, das nicht zu machen. Mhm. Und weil ich dann auch immer so als... tatsächlich habe ich schon auch in mir so eine Business-Seite. Also ich kann schon auch so, glaube ich, ein Geschäftsführer sozusagen sein. Weil ich glaube auch gerne mit Leuten, ne, habe ich ja schon gesagt, und gerne delegieren und irgendwie so. Mhm. Das glaube ich liegt mir schon. Aber es müssten Produkte sein, die mich interessieren. Und das war damals so der Punkt, dass ich gesagt habe, naja, es interessiert mich halt nicht, mich um Straßen zu kümmern und Leitplanken und so. Das war halt eigentlich so der Punkt, der mich, glaube ich, am meisten davon abgehalten hat, weil ich sagte, das ist ein Thema, in dem meine Kompetenzen und Kreativen und Veranlagungen überhaupt nicht angesprochen werden. Aber in einem Plattenladen würden die ja angesprochen werden, weil man dann ja schon auch den Kunden sieht und vielleicht sagt, ich habe eine Empfehlung für dich, zu dir würde India Arie passen oder so. Oder du hörst gerne...
Probier doch mal das und das.
Probier doch mal das oder ich zeig's dir mal und sag, was du denkst. Und Platten finde ich auch geil. Also meine CD wird auch als Platte erscheinen, weil es natürlich auch was...
Also als Schallplatte?
Als Schallplatte, ja.
Okay.
Weil es natürlich auch was
zum
Anfassen und sowas... Was, wie sagt man dazu?
Na, es ist greifbar,
nicht digital,
ne?
Ist, sondern...
analog.
Analog, ja. Mhm. Genau. Mhm.
Ja, und in Plattenläden ist auch so, also das ist meine Vorstellung, meine Verbindung, die ich doch dazu habe, die sind manchmal auch, ne, die sind ja auch so ein bisschen chaotisch und dann gibt es oben rechts noch ein Regal, noch eine Kiste, die vielleicht so ein bisschen verstaubt ist, wo dann irgendwelche alten, seltenen Raritäten drin stecken oder vielleicht auch mal ein Musikgenre, das man vielleicht erstmal auch gar nicht so auf der Platte hatte, auf dem Schirm hatte, weil du ja auch so ein bisschen, ne, auf der Erkundungstour bist.
Voll. Eigentlich eine gute Idee. Also die staubigen Kisten, die gibt es bei mir auch.
Als hätte ich es
gar nicht. Aber es ist interessant. Eigentlich ist es eine gute Idee, ein guter Impuls von dir, finde ich, zu sagen, ein Plattenladen wäre eigentlich genau das. Weil ich tatsächlich diese beiden Seiten echt so in mir habe. Dieses, auf der einen Seite die chaotische verstaubte Kiste, die oben im Schrank steht, in die auch schnell mal was reingeknallt wird, weil jetzt gerade nicht die Zeit dafür da ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist natürlich schon auch so der, ich nenne es jetzt mal Zwang, ja, zu sagen, die Platten müssen aber sortiert sein und es muss alles in Ordnung sein und es muss alles so sein.
Wobei sich ja noch die Frage stellt, nach welcher Ordnung, ne? Also die kann man ja auch...
Die kann man ja nach Genre ordnen, nach Namen oder noch so, genau. Und da würde ich dann wahrscheinlich auch wieder stundenlang drüber nachdenken, wie wird das jetzt gemacht. Mhm. Ja, also ich bin schon ein Denker. Ich habe das schon lange auch abgestritten, versucht abzustreiten, aber es ist schon so. Aber ich habe das irgendwie, ich habe diese Anteile irgendwie beide und beide auch nicht minder ausgeprägt. Also es ist... Sobald das eine bei mir überwiegt, ist das andere auch wieder sofort da und will mit. Und das ist manchmal auch im Konflikt zueinander, aber es funktioniert, wenn ich merke für mich, okay, ich umarme das jetzt, dass das einfach meine, dass das halt so ist, wie ich halt bin. Und was mir auch noch einfällt, ich bin ja Fisch von Sternzeichen.
Okay.
Fisch mit Aszendent Jungfrau. Und das sind nämlich die absoluten Ordnungsfreaks.
Okay.
Und ich habe nämlich nachgelesen und das stimmt zum Beispiel alles, was da steht. Nicht also ich wahr. Bin jetzt nicht sonderlich spirituell, aber bei Fischen ist es ja zum Beispiel ganz oft so, dass die mit ihren Gedanken so überall sind und so gar nicht das so ordnen können und so viele Ideen haben und so. Das nicht so alles, dass sie sich schnell auch verzetteln in ihrer Kreativität und so und im Wasser mitschwimmen und hier und da. Ist bei mir voll das Ding. Voll. Mhm. Aber dann ist dann immer auch dann wahrscheinlich die Jungfrau, die sagt, du weißt schon, dass da oben Staub auf der Kiste ist, ne?
Die, ah ja, muss, die so ein bisschen den,
die
den
muss sauber sein.
Zeigefinger und hebt.
Genau.
Und den, okay.
Also die zwei sind schon immer so, ja.
Mal sind sie miteinander, mal sind sie gegeneinander.
Genau.
Und wenn es der Plattenladen ist, dann sehr, sehr gerne gebe ich dir das mal so als Angebot rüber. Wo der dann steht, ob der in Berlin ist oder in New York. Das,
der ist in Berlin.
Frage.
Nee, der ist in Berlin. Der hat dann, wenn er gut läuft, hat er dann noch eine Zweigstelle in New York, in Brooklyn.
Ah, und selbstverständlich.
Bitte in Brooklyn.
Okay.
Unbedingt.
Gut, da wir gerade auch in Berlin sind, bietet sich das natürlich ganz großartig an. an dich, Andreas. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für dieses spannende Interview und wünsche dir alles Gute für die Zukunft und für viele, viele weitere Entdeckungsreisen.
Vielen Dank. Schön, dass ihr da wart.
Sehr gern. Danke dir.
Das war die neue Episode der Kunstpause.
Deinem Interview-Podcast zur Psychologie von Auszeit.
Schön, dass du dabei warst.
Du willst unsere Gäste nicht nur hören, sondern auch sehen?
Dann schau einfach auf unseren YouTube-Channel. Link?
Natürlich in den Shownotes.
Alle Updates und Insights natürlich auf Instagram.
Wir sind Lina und Maria.
Bis zur nächsten Kunstpause.